Mr. Elon Musk.
Why does Tesla exist? Why are we making electric cars? Why does it matter? It's because it's very important to accelerate the transition to sustainable transport.
Elon Musk, der schillernde CEO der E-Automarke Tesla. Auf den Veranstaltungen zur Vorstellung seiner neuen E-Automodelle wird er gefeiert wie ein Popstar. Tesla-Autos haben bei ihren Fans Kultstatus. Unternehmer Musk, heute schon einer der reichsten Menschen der Welt, verspricht nicht weniger als den nachhaltigen, grünen und ökologischen Umbau der Mobilität. Geht es nach Musk, aber auch nach deutschen PolitikerInnen quer durch die Parteienlandschaft, soll bald Schluss sein mit dem dreckigen Verbrennungsmotor. Die Zukunft gehört der E-Mobilität. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 bis zu 10 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren könnten. Manche träumen gar von 2,5 Milliarden Fahrzeugen weltweit bis 2050. Ganze 300 Milliarden US-Dollar wollen Autobauer weltweit in den nächsten Jahren in den Ausbau von E-Mobilität investieren. Der Betrag entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Chile im Jahr 2019. Der Wettlauf um die bestmögliche Akkuleistung hat begonnen. Auch Tesla expandiert. Zwar schreibt das Unternehmen erst seit kurzem schwarze Zahlen, aber es wettet auf den Wachstumsmarkt. Es war dann auch ein Paukenschlag, als Ende 2019 bekannt wurde, dass Tesla seine erste Fabrik auf europäischem Boden im brandenburgischen Grünheide errichten will, ganz in der Nähe von Berlin. Bereits ab 2021 sollen hier jährlich 500.000 Fahrzeuge produziert werden.
Und wenn man wie angedacht bzw. wie jetzt schon über die Politik kommuniziert wird, wir wollen doppelt so groß wie in Wolfsburg werden von der Produktion,
sagt Frank Gersdorf, Sprecher der Bürgerinitiative in Grünheide, die sich gründete, um den Bau der Tesla-Fabrik zu verhindern.
Der kann dann sich nur einmal anschauen, wie es dort in Wolfsburg aussieht, welche Belastung dort die Bürger erwartet. Und so wird es halt in dieser Region dann hier auch eintreten.
In dem beschaulichen Grünheide leben nicht einmal 10.000 Menschen. Am Stadtrand der Gemeinde befand sich noch bis vor kurzem ein großflächiger Kiefernwald. Ein Naherholungsgebiet für AnwohnerInnen und BerlinerInnen. Jetzt sind weite Flächen des Waldes gerodet und der Bau der riesigen Fabrik geht in einem atemberaubenden Tempo voran.
Also man hat hier auch einen Präzedenzfall geschaffen, mit Ausnahmegenehmigung,
sagt Umweltaktivist Gersdorf. Tatsächlich ging es seit der Ankündigung 2019, die Fabrik zu bauen, Schlag auf Schlag.
Im November wurde bekannt gegeben, dass der Standort in Grünheide dort angeboten wird bzw. für Tesla zur Verfügung steht, die 300 Hektar auch an Tesla verkauft werden vom Land her. Dann hat man im Januar dieses Genehmigungsverfahren begonnen und Unterlagen zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt. Die Öffentlichkeit konnte sich 4 Wochen beteiligen. Währenddessen hat man aber schon mit vorläufigen Zulassungen begonnen, dort auf dem Gelände Wald zu roden, die Bäume abzuroden, um halt für die Baustelle dort Freiheit zu schaffen.
Doch nicht nur das Verfahren zum Bau und die Rodungen machen Gersdorf Sorgen. Er denkt auch an langfristige ökologische Folgen.
Es handelt sich um geschlossenes Landschaftsschutzgebiet. Es handelt sich um keine Industriezone bisher. Es handelt sich um ein Trinkwasserschutzgebiet, was die Trinkwasserversorgung der Bürger, die im Umkreis hier wohnen, gewährleistet, aber auch gewährleistet die Versorgung der Berliner Bevölkerung. Und vor dem Hintergrund der immer trockener werdenden Sommer und Zeiten, die wir halt in der Region hier in Brandenburg haben, ist das Grundwasserthema und die Grundwasserthematik eine ganz brisante.
Der zuständige Wasserverband gewährt Tesla zukünftig in Grünheide den Verbrauch von 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Laut Gersdorf könnte die Menge eine Kleinstadt versorgen. Tesla hätte eigentlich gerne noch viel mehr Wasser zur Verfügung gehabt. Doch der Wasserverband bremste. Die Ressource Wasser spielt nicht nur am Ende der Produktionskette von E-Autos eine wichtige Rolle, sondern auch an deren Anfang. Denn ohne große Mengen Wasser könnte kein Gramm Lithium abgebaut werden. Das wiederum ist ein unerlässlicher Rohstoff für die Akkus der E-Autos. Und auch hier ist die Frage danach, wer das vorhandene Wasser nutzt, Anlass für Auseinandersetzungen. Zwar kündigte Tesla-CEO Musk im Herbst 2020 medienwirksam an, im US-amerikanischen Nevada eine eigene Lithiummine zu errichten, doch bisher ist der E-Auto-Pionier noch abhängig von Lithium aus Chile. In der Atacama-Wüste, im äußersten Norden des Andenstaates, befindet sich eine der wichtigsten Lithiumabbauregionen der Welt. Und die steigende Nachfrage treibt den Abbau des Rohstoffs dort immer weiter voran.
Es gibt durchaus Prognosen, die davon ausgehen, dass bereits 2030 ein Vielfaches der Menge an Lithium als heute überhaupt global abgebaut wird.
Erklärt Merle Groneweg. Sie ist freie Autorin und Expertin für Rohstoffpolitik und E-Mobilität.
Das hat insbesondere Konsequenzen für die Staaten in Lateinamerika, vor allen Dingen Argentinien, Bolivien, Chile, wo eben in hochandinen Salzseen die größten Vorkommen der Welt letztendlich lagern.
Die Atacama-Wüste ist eine der trockensten Regionen der Erde. Ein Viertel der bekannten Lithiumreserven lagern hier. Für die Lithiumgewinnung werden aber Unmengen an Wasser verbraucht. Es wird geschätzt, dass im Salar de Atacama 2400 Liter Wasser pro Sekunde für Gewinnung und chemische Verarbeitung des Rohstoffs verbraucht werden.
Wasser ist überall wichtig,
sagt Ramon Morales von der Fundación Tantí, einer Organisation aus San Pedro de Atacama, die zu Umweltthemen arbeitet.
Aber hier ist das Wasser sehr knapp. Deshalb ist für das Leben der indigenen Gemeinden und allen anderen, neben dem Wasser selbst, die Art und Weise der Verwaltung durch die Gemeinden das Wichtigste. Doch das ist in den meisten Teilen des Landes durch die Privatisierung verloren gegangen.
In Chile liegt fast die gesamte Wasserversorgung in der Hand privater Unternehmen. Deshalb ist die Frage, wer das Wasser nutzen und wer es sich ökonomisch überhaupt leisten kann, in Chile per se umkämpft. Früher haben sich die lokalen Gemeinschaften in der Atacama-Wüste an die kargen Bedingungen angepasst und konnten Landwirtschaft betreiben. Durch die zunehmende Wasserknappheit wird das aber immer schwerer.
Hier besteht das Hauptproblem darin, dass sich die Wassermenge der Flüsse verringert hat und die verringerte Wassermenge schließlich die Bäche reduziert. Die Fläche der Randlagune des Salar de Atacama hat ebenfalls abgenommen. Die Ursache könnte der Klimawandel sein, aber das ist nicht ausreichend untersucht. Es gibt leider keine Studien, die schlüssig genug sind, um den Zusammenhang zwischen dem Kupfer- und Lithiumabbau und dieser Abnahme nachzuweisen.
Seit Jahrzehnten wird in der Atacama-Wüste Lithium gefördert. Und 2018 wurde die zulässige Fördermenge massiv erhöht, aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage. Zwar sind Ursache und Wirkung nicht immer klar auszumachen, doch viele ExpertInnen vermuten einen engen Zusammenhang zwischen der Wasserknappheit auf der einen und der Lithium-Extraktion auf der anderen Seite. Und Rohstoffexpertin Merle Groneweg ist der Meinung,
wenn wir noch nicht genügend das ökologisch erforscht haben, wenn wir noch nicht genügend sozusagen wissen, was eigentlich die Konsequenzen sind des Lithiumabbaus auf die Ökosysteme, auf die sämtlichen Ökosysteme vor Ort, dann sollten wir jetzt ein Moratorium verhängen.
Diese Forderung klingt aus ökologischer Sicht sinnvoll, könnte sie doch fragile Ökosysteme vor ihrer Zerstörung bewahren. Für die Automobilindustrie, die mit der E-Mobilität gerade zum Take-off ansetzt, wäre die Aussetzung des Lithiumabbaus jedoch nur ein Hemmschuh. Die ehrgeizigen Produktionsziele von Tesla und Co. lassen sich nur schwer erreichen, wenn auf jede Gemeinde, jede Bürgerinitiative Rücksicht genommen wird, die einen zunehmenden Wassermangel beobachten. Der Beitrag der Automobilindustrie gegen den Klimawandel besteht darin, einen emissionsfreien Antrieb anzubieten. Und zwar für alle.
Und das ist so ein bisschen, wie ich das immer nenne, eins der Versprechen der grünen Ökonomie. Also die Hoffnung, dass wir weiter so machen können wie bisher, dass wir nicht wirklich etwas an unserer Mobilität verändern müssen und einfach nur mal eben den Antrieb wechseln.
Ist die E-Mobilität also wirklich die richtige Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels? Wenn sie weiter auf den Individualverkehr setzt, sicher nicht. Dann verschiebt sie die Probleme und schafft neue. Ramon Morales von der Fundación Tantí hat dazu eine klare Meinung.
Wir wollen eine Mobilität, die nachhaltig und öffentlich ist. die an den Bedürfnissen der Arbeiterklasse im globalen Norden orientiert ist, aber auch für uns in San Pedro Atacama und unseren anderen Städten. Die Mobilität muss öffentlich und nicht privat sein. Elektroautos im Privatbesitz sind keine Lösung, im Gegenteil. Sie bedeuten mehr Konflikte, größere Ausbeutung, also größere Auswirkungen, vor allem in den Ländern des Südens.
Und man könnte ergänzen, nicht nur da. Im brandenburgischen Grünheide gibt es zwar immer mal wieder einen kurzen Rodungsstopp, eigentlich zweifelt aber niemand daran, dass die Tesla-Produktionsstätte bald schon fertiggestellt sein wird.